Herzlich willkommen, liebe Franchise-Jausen-Hörende. Heute dreht sich um ein sehr, sehr spannendes Thema, nicht nur im Franchising, generell in der Wirtschaft, nämlich um Finanzierungen. Wie schaffen wir es jetzt speziell aber in der Franchise-Wirtschaft noch leichter, noch besser, noch schneller Finanzierungen für einerseits Franchise-Geber, aber vor allem dann auch Franchise-Partner, Partnerinnen zu gewinnen? Und da gibt es, ich kenne fast niemand Besseren als den Finanzierungsexperten Thorsten Beck, der seit über 15 Jahren da im Franchising auch unterwegs ist und da eine riesige Expertise hat. Ich freue mich sehr, da nähere Einblicke, viele Tipps zu bekommen, wie das Thema Finanzierung in Zukunft noch besser angegangen werden kann. Mein Name ist Karina Dvorak, ich bin Franchise-Beraterin bei Syncon International Franchise Consultants. Wir begleiten Franchise-Systeme beim Aufbau, bei Optimierungen und auch bei der Expansion. Thorsten, herzlich willkommen. Bevor wir da so ins Thema einsteigen, vorher noch so ein paar persönliche Einblicke zu dir. Der Dieter Lange ist ein Management-Trainer, der so das leichte Lebensmotto, das ganze Leben ist ein Spiel in diesem Sinne. Welche Rollen spielst du denn zurzeit in deinem Leben?
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich und finde schön, dass du mit Dieter Lange startest. Was nicht ganz überraschend ist, weil ich habe ja schon ein paar
Ja.
Folgen oder auch viele Folgen von dir schon gehört. Und kleine Anekdote, ich mache gerade die Lebensschule bei Dieter
Ah,
Lange oder von Dieter
tatsächlich, wie
Lange.
schön, toll.
Durchlaufe ich gerade. Und Dieter Lange ist mir schon relativ lange vertraut. Und natürlich auch dieses Rollenverständnis. Ja, am schönsten ist ja, wenn man eigentlich keine Rollen spielt. wenn einem das gelingt, aber völlig durchleuchtet, laufen ja nur sehr wenige durchs Leben. Und ich befasse oder begreife das Leben tatsächlich seit 2 Jahren sehr intensiv als Spiel. Ich beschreibe es immer als meinen Abenteuerspielplatz.
Schön.
Und die Finanzierungsberatung, auf die du schon angesprochen hast, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren mit der Expertise und dergleichen. Das ist so aktuell mein Standbein und ich erlaube mir seit 2 Jahren roundabout sehr viele Spielbeine, um mich da ein bisschen mehr auszuprobieren und mit mehr Leichtigkeit durchs Leben zu gelingen. Das ist unter meinem Podcast und aber ganz viele andere Themen, die ich auch für mich wiederentdeckt habe. Aber ansonsten klassisch Rollen komme ich natürlich auch nicht raus. Jetzt bin ich dann jetzt der Finanzierungsexperte, dann bin ich Papa, ich bin Partner, ich bin Geschäftspartner, ich bin Arbeitgeber, auch seit einem Jahr, auch eine neue Rolle für mich. Genauso wie Geschäftspartner seit 1,5 Jahren jetzt fast. Und was, glaube ich, cool ist an diesem Rollenkonzept ist, also was gar nicht schlecht ist, dass man in verschiedenen Rollen ist, wenn einem bewusst ist, dass man in verschiedenen Rollen ist und nicht mit diesen Rollen wirklich identifiziert ist. Das ist ja auch das, wo Dieter Lange immer drauf hinaus möchte. Und dann mag ich das auch total gerne, in diesen Rollen zu sein, bewusst in diesen Rollen zu sein. Hat ja auch immer
Ja.
was mit Ego und im Selbstsein zu tun.
Richtig. Und ich finde, es zeigt oft auch so ein Stück weit, und das ist jetzt gerade bei dir, ist mir das auch wieder bewusst geworden, dass die meisten meiner Gäste sind in irgendeiner Form Unternehmer und in der Franchise-Wirtschaft und dass da meistens eben mehrere Rollen, auch mehrere unternehmerische Rollen dann ausgeführt werden. Und das ist eben bei dir auch. Und das finde ich dann oft so spannend, diesen Blick auch zurück in die Kindheit, weil ich habe so diesen Ansatz, dass wenn man an die Kindheit denkt, so was hat einen da ausgezeichnet, was hat man da viel gemacht, dass das ein Stück weit dann auch mit der DNA drin ist und etwas, was man gerne macht. Und deswegen die Frage auch an dich, wenn du jetzt zurückschaust in deine Kindheit und zu all dem, was du jetzt so treibst, welche Parallelen gibt es da?
Ja, also erstmal ist spannend, was mir gerade aufgefallen ist. Unternehmer habe ich gar nicht aufgezählt in meinen Rollen. Ich bin ja seit über 15 Jahren selbstständig und Unternehmer.
Unternehmensberater, ne, im Prinzip.
Und Ja, aber selbstständig, wie gesagt, war zwischenzeitlich auch 10 Jahre lang in der Gastronomie selbstständig, im Franchising, was auch ganz spannend ist, von der ich kenne die Franchise-Nehmer-Seite tatsächlich auch. Mhm. Ich hatte 3 Filialen bei Immergrün plus eine Beteiligung, also 3,5 Filialen sage ich immer. Aber zurück zu deiner Frage zur Kindheit. Dadurch, dass ich mich sehr viel damit jetzt auseinandergesetzt habe und mich auch sehr reflektiert habe, ist das, was ich wirklich wieder gewonnen habe, wo ich mich auch zurückerinnern kann, weil ich dann auch alte Fotos gesehen habe, ist diese Entdeckerfreude, diese Neugierde, weil mir fällt immer sofort ein Foto ein, da bin ich irgendwie so 2 Jahre alt, da bin ich mit meinen Eltern an der Ostsee und da war es ja früher am Strand, um die Strandkörbe rum hat man immer so Strandburgen gebaut und so weiter, hat das ja quasi mit so Sand wie so eingezäunt. Da gibt es so ein Foto, wo ich so rüberkletter, um zu gucken, was dahinter ist, mit dem Blick aufs Meer dann, so dieses Entdecken und dieses Neugierigsein, das fällt mir als erstes ein und das Spielen auch tatsächlich wieder, dieses Spielerische durchs Leben zu gehen. Das ist ja auch das, was wir kommen ja auf die Welt als Kind und lieben das Spielen und dann spielen wir ja auch, keine Ahnung, Räuber und Gendarme oder was auch immer, da sind wir ja auch schon in Rollen drin, aber wir wissen, dass wir in Rollen sind, dass wir nicht wirklich Räuber sind oder was auch immer, sondern wir spielen es nur. Und als Erwachsene vergisst man ja mal ganz gerne, dass wir jetzt in einer Rolle sind, aber nicht genau, diese Rolle tatsächlich sind.
Weil ja dann zwischenzeitlich der Ernst des Lebens begonnen hat, ne? So mit 6 Jahren meistens, wo dann Lachen und Lernen, also weiß man ja im Prinzip, weil das meiste haben wir gelernt, ganz natürlich zwischen 0 und 6, ne? So, also 0 und 4 im Prinzip, wo man ganz klar sagen kann, Lachen und Lernen ist, gehört total zusammen und befruchtet beides. Und dann ist so dieses absurde Wording, jetzt beginnt der Ernst des Lebens, ja, also in der Schule, was schade ist, ja, weil ich glaube, jeder ist so ein Stück weit neugierig, sicher, also ich fühle mich da auch durchaus überdurchschnittlich ausgeprägt, meine Neugierde ist auch ein Riesenantreiber von mir, also ich, allein wenn ich irgendwo im Wald unterwegs bin, kann ich fast unmöglich, ja, vor einer Kurve stehen bleiben und sagen, ich gehe jetzt zurück. Ich muss unbedingt noch wissen, was ist dahinter. Ja, also das ist, aber genauso ist es auch auf Menschen bezogen. Also wer sind die Menschen um mich? Was treibt die an? Was ist denen wichtig? Also ich liebe das, mich da auch auszutauschen. Deswegen auch dieser Podcast. Und das finde ich ganz schön. Also ich glaube, das ist auch so im Unternehmertum, wenn man da neugierig ist, impliziert ja auch eine gewisse Offenheit mit dabei zu haben. Und das sind schon ganz gut, wenn man das ein Stück weit in der DNA hat dann für seinen unternehmerischen, berufliche Laufbahn dann. Und du bist eben auch Podcaster. Das ist gleich ein Shoutout an dein Unternehmer-Jam-Session. Und da finde ich auch wieder so ein bisschen beim Spiel, so wie du die Podcasts gestaltest. Ja, das ist auch mit deiner Musikliebhaberei kombiniert, Business und Musik. Und das ist auf alle Fälle zum Reinhören, ja.
Ja, vielen Dank. Ja, das kommt da genau raus. Und wenn man das, also Unternehmer Jam Session mache ich jetzt seit über 3 Jahren den Podcast. Ich würde mal sagen, hat stärker als Business Podcast angefangen, also wo der Fokus stärker noch auf den Business Part war. Und man kann an dem Podcast sehr schön meine eigene persönliche Entwicklung auch nachvollziehen. Oder ich kann es immer sehr schön nachvollziehen, weil die Themen sich auch sehr viel verändert haben. Ich sag mal, in dieses große Wording Persönlichkeitsentwicklung rein. Das merkt man da schon und auch ganz viele meiner Spielbeine tauchen dann da auf, dass der Musikpart immer stärker wurde. Bis jetzt, in diesem Jahr, gibt's ja quasi ein Spin-off mit Beats, Rhymes and Love. Das ist ein eigener Podcast, wo es quasi umgekehrt ist, wo die Musik im Fokus steht und das Unternehmertum, ich will jetzt nicht sagen, den zweiten Part spielt, aber so ein bisschen zurückgesetzt ist. Und bei Beats, Rhymes and Love, das ist so für mich der Podcast aus Liebe zur Musik. Unternehmer Jam Session ist der Podcast aus Liebe zum Unternehmertum. Also da steckt, was wir gerade im Vorgespräch schon hatten, da steckt beides mal das Liebe drin.
Ja. Und wie ist eben die Idee entstanden zu Unternehmer Jam Session, zu dem Podcast oder dass du überhaupt einen Podcast machst?
Ja, die Idee ist entstanden eigentlich auch wieder aus der Musik heraus. Und ich schlage noch mal ganz kurz einen Bogen dazu, dass mir selber gerade aufgefallen ist, dass ich das gar nicht in meiner Rolle, das Unternehmertum gar nicht erwähnt habe. das liegt, glaube ich, ein bisschen daran, weil vielleicht im Unterschied zu vielen Menschen, und das ist völlig wertfrei jetzt gesagt, da ist keine Wertung drin, nur eine Beobachtung, wenn Menschen ins Franchising gehen, dann entscheiden die sich oft zu sagen, ich werde jetzt Franchise-Nehmer, ich werde jetzt Unternehmer, ne? Das ist so eine bewusste Entscheidung, das zu werden. Und das war bei mir eben nicht so. Ich habe nie gesagt, ich werde jetzt Unternehmer, ich werde selbstständig. Es ist einfach entstanden und das hängt mit der Musik zusammen. Ich habe in der frühen Phase Hip-Hop gehört, also ich bin 51 Jahre, ich habe aus unserer Sicht die goldene Zeit des Hip-Hop in Deutschland miterlebt. Und da haben eben noch nicht so viele Menschen Hip-Hop gehört. Und wir wollten unbedingt diese Musik teilen und es gab aber auch nicht so viel Partys. Und dann haben wir einfach gesagt, und das ist so eine typische Hip-Hop-Attitüde, wenn es das nicht gibt, dann macht man das halt. Und das ist ja auch eine sehr unternehmerische Attitüde. Gibt's nicht, mache ich halt. Und so haben wir die ersten Partys veranstaltet und irgendwann war mir dann klar, das waren eigentlich die ersten Schritte ins Unternehmertum. Wir haben, darf man gar nicht sagen, aus heutiger Sicht kein Gewerbe und so angemeldet. Wir haben das halt so einfach gemacht und das ist so, glaube ich, deswegen ist es so natürlich für mich dieses Unternehmertum, dass ich das gar nicht als Rolle begreife. Das ist wahrscheinlich sehr in meinem Selbst. Ja, ne? Oder so dieses unternehmerische Gehen. Und aus dem gleichen Hip-Hop-Effekt ist dann auch der Podcast entstanden. Weil als ich dann in die Beratung gegangen bin, bin ich sehr fokussiert. Ich bezeichne mich auch nicht als Gründungsberater, sondern bewusst als Finanzierungsberater, weil auch wenn ich Menschen außerhalb vom Franchising begleite, ist es immer nur auf den Finanzierungsprozess ausgerichtet, also ein Teilausschnitt einer Gründung. Und nachdem ich das dann so irgendwie, weiß ich nicht, 15 Jahre gemacht habe, habe ich so ganz viel Wissen ja trotzdem angehäuft, die über die Finanzierung hinausgehen. Und ich hatte so für mich die Beobachtung, das war auch gerade nach Corona oder während und nach Corona, dass ich mir erstmal angemaßt habe zu sagen, boah, einige haben irgendwie echt ein schräges Verständnis von Unternehmertum. Also auch das höre ich heraus in so Erstgesprächen, weil ich lasse mir immer die Motivation erklären, Werte und so weiter, ne, spricht man ja drüber. Und gar nicht, dass ich das jetzt richtig oder falsch bewerte, sondern mir ging es eher so ein bisschen drum, die Erwartungshaltung darzustellen, was im Unternehmertum auf einen zukommen kann. Und vor allem gerade, und auch das wieder im Bogen zum Franchising, so dieses Thema mit diesem Sicherheit. Wir in Deutschland sind ja so super sicherheitsorientiert. Mhm. Auf der anderen Seite könnte man sagen, super ängstlich. Ne? Aber jeder sucht ja so diese Sicherheit. Und dann wird ja Franchising häufig auch mit dem Sicherheitsaspekt verkauft. Und ich wollte so ein bisschen Fokus, das war so das Erste, drauflegen. Hey, im Unternehmertum kommen auch schwierige Zeiten und das ist völlig okay so. Und auch so diese Fehlerkultur, auch das Scheitern gar nicht schlimm ist, sondern Teil des Prozesses ist. Und das war so meine Motivation, in den Podcast reinzugehen, um einfach mal Dinge zu teilen, die nicht in meiner Beratung vorkommen oder nicht im Schwerpunkt in meiner Beratung vorkommen. Und was das mit Hip-Hop zu tun hat, ist einfach, im Hip-Hop sagt man, gibt so each one, teach one. Das ist so der Gedanke von den Anfängen in Hip-Hop, ne? Das, was man hat, einfach weiterzugeben. Und
cool, schön.
Weiterhin ist daraus entstanden, dass ich gerne, und deswegen ist auch dieser Musikpart dann auch immer wichtiger für mich geworden, ich würde gerne so die Werte, die ich aus der Hip-Hop-Kultur für mich aufgesogen habe, gerne stärker in die Unternehmerkultur bringen, weil ich die Werte für sehr, sehr schön erachte, so wie ich Hip-Hop wahrgenommen habe, muss man an der Stelle
zum
immer
Beispiel
sagen. Eben dieses Each One, Teach One, Toleranz. Ja. Im Hip-Hop, wie gesagt, nur immer so, wie ich ihn wahrgenommen habe, da wurde nie einer ausgegrenzt. Da gab es nicht dieses Leistungsprinzip. Mhm. Jeder, es wurde erst mal gesagt, jeder kann irgendwas beitragen. Mhm. Das finde ich auch so einen schönen Franchising-Gedanken eigentlich, dass jeder irgendwas beitragen kann.
Keiner ist so gut, wie wir alle zusammen. Ne? So,
das ja, genau. Auch, ja. Mhm. Diese Werte und auch gerade dieses Toleranz. Ne? Und zusammen können wir viel mehr bewegen. Mhm. Einfach machen Prinzip. Mhm. Ja, und das ist so, was ich gerne stärker in die Unternehmerkultur bringen würde. Ich teile jetzt mal eine Beobachtung. Mal gucken, wie die von der Franchise-Community aufgenommen wird. Mhm. Wie gesagt, war eine Beobachtung, als wir uns auch in Berlin jetzt getroffen haben.
Am Forum vom Deutschen Franchise-Verband. Forum
ja. vom Deutschen Franchise-Verband. Ich war länger in Berlin, weil ich parallel auch noch Podcasts aufgezeichnet habe für Beats, Rhymes and Love, also für den Musikpodcast. Und da habe ich mich mit Künstlern und Rappern getroffen. Und durch Zufall auch mit mehr Rappern, als irgendwie geplant war. Und das ist jetzt nur eine Beobachtung. Und ich saß an einem, ich sag mal, Künstlertisch. Und das waren jetzt DJs, Rapper, wo man von außen betrachtet sagen würden, oh, schon krasse Namen. Ne? Und auch für mich war das so. Und dachte, boah, cool, dass ich die jetzt treffe. Okay. Und ich fand aber so schön, dass die so humbled waren. Die waren so authentisch, ehrlich auf dem Boden geblieben und haben gesagt, boah, nee, wir müssen trotzdem hustlen um die Miete und so. Und das war so eine schöne, in meiner Wahrnehmung, authentische Konversation und ein ehrlicher Austausch. Und einen Tag später stand ich auf dem Franchise-Forum an einem Tisch, wo verschiedene Franchise-Geber, mit denen ich mich unterhalten habe, und wie gesagt, das geht auch überhaupt jetzt nicht gegen die Franchise-Systeme, ich will auf einen anderen Punkt drauf hinaus. Und da war es eher so dieses, das Ego wieder nach vorne, ne, boah, nee, es geht ja richtig gut und wie wir wieder gewachsen sind. Und da wurde so erzählt und ich dachte mir nur die ganze Zeit, wie gesagt, ich nenne jetzt auch die Namen, ich spiele auch gar keine Rolle. Ich dachte mir immer so, aber ich weiß doch, wo eure Probleme sind. Und ich hatte so die Beobachtung, so unter diesen Kreativen, ne, da konnte man sich so authentisch, ehrlich austauschen. Und an diesem Business-Tisch, das hat, glaube ich, auch gar nichts mit Franchise zu tun, einfach mit dieser Business-Welt, das eher noch immer so, gerade wenn dann auch vermeintliche Mitbewerber oder so da sind, dann ist immer sehr dieses Ego in Vordergrund. Ja, aber uns geht's doch richtig gut. Und da ist also, dann eher so diese Show und nicht mehr so authentisch. Und das fand ich so spannend zu sehen.
Weißt du, und ich finde Folgendes spannend, weil meine Erfahrung ist, also ja, es gibt solche Typen, die irgendwo, also weiß ich nicht, welche Sonnenbrille die aufhaben oder so und dann halt immer nur, ja, und aber teilweise, also ich kenne auch so Menschen, wo mir vorkommt, die glauben das auch wirklich. Also die sehen, also völlig unrealistisch, nur irgendwie die 5%, die halt positiv sind. Ich meine, ist auch irgendwo eine Kunst. Und wenn man dann aber weiß, was da wirklich dahinter steckt, denkt man sich, okay, gut, aber insgesamt verbinde ich mit der Franchise-Welt und jetzt war die Tage auch gerade die österreichische Franchise-Convention und da denke ich mir immer, wie toll offen da diese Franchise-Geber sitzen und wirklich auf der Bühne oder auch so in der Konversation einfach ihre Fuck-Ups, und es war ja auch Teil mal so Fuck-Up-Nights beim Franchise-Forum, also offen und ehrlich erzählen. Meistens sind das die, die halt schon seit 10, 20, 30 Jahren da als Franchise-Gründer, Gründerinnen aktiv sind und da ihre Erfahrungen gemacht haben und das auch gerne teilen. Und das fand ich sowohl in Deutschland als auch in Österreich wirklich toll. Und darum ist mir das immer so eine Herzensangelegenheit, dass Menschen, die mit der Franchise-Wirtschaft zu tun haben oder gerade auch die Gründer, diese Plattform nützen, da zusammenkommen und sich austauschen, weil ich finde, die meisten sind da schon sehr offen und transparent. Aber es gibt natürlich immer, ich kenne auch und vielleicht reden wir eh von denselben, egal, gibt es immer wieder, ja.
Ja, wie gesagt, mir geht es auch nicht darum zu sagen, dass die alle so sind. Ich fand das weil ich da so diesen Vergleich so hatte und mir das noch einfach nochmal so gezeigt, es wäre doch viel schöner, wenn da einfach mehr Offenheit und so mit den Fuck-Up-Nights, so bin ich ja auch zum Franchise-Verband gekommen und ich bin in den Franchise-Verband rein als assoziierter Berater, nennt man das ja dann, glaube ich, assoziierter Experte, in dem gab es noch die Fuck-Up-Night und Jan Schmelzle, Geschäftsführer vom Deutschen Franchise-Verband, hatte mich dann, als wir uns kennengelernt haben, gefragt, ob ich, das war auch so ein witziger Moment, wir hatten so ein total gutes Gespräch. Ich war, das habe ich auch schon oft erzählt, deswegen kann ich es dir auch nochmal sagen, am Anfang immer so ein bisschen Anti-Franchise-Verband. Mhm. Weil für mich hat der immer, also aus meiner damaligen Perspektive, immer so wenig getan, weil ich dachte, da muss doch viel mehr drinne sein. Weil ich auch nicht jetzt drüber nachgedacht habe, wie da wirklich so die zusammen, wie schwierig ist auch eine KfW und so zu bewegen. Und mich hatte tatsächlich, und das ist aber jetzt schon 10, 15 Jahre zurück, genervt, dass immer so sehr mit dieser Sicherheitskeule geworben wird. So, Franchising ist so viel sicherer und so weiter und so fort. Und ich dachte mir so, Franchising hat so viel mehr schöne Aspekte. Warum stellt man die nicht mehr in den Vordergrund? Und deswegen hatte ich immer so ein bisschen. Und wir kamen aber dann über die Franchise Expo, weil uns ein Banker, Markus Marx von der Sparkasse Köln-Bonn, der hat uns zusammengebracht, meint, ihr müsst euch unbedingt kennenlernen, und dann auch sofort mit Jan super gut verstanden. Und er meinte dann, ich habe dann noch einen Podcast mit ihm aufgenommen, meinte, hey, du bist, in meinen Worten so, du bist ein cooler Typ und so weiter, du gehörst auf die Bühne. Und da meinte ich so, ja, genau, da sehe ich mich. Und da meinte er so, ja, wir machen eine Fuck-Up-Night. Und da dachte ich auch so, im Moment so, hä, warum denn jetzt auf eine Fuck-Up-Night? Und dann hatte ich aber auch richtig Bock. Und dann habe ich ja mit meinem, da war ich noch Franchise-Nehmer bei Immergrün, mhm, und habe mit meinem Franchise-Geber zusammen auf der Fuck-Up-Night gesprochen. Und zwar der Franchise-Geber aus Sicht der Krise, aus Franchise-Geber-Sicht und ich aus Franchise-Nehmer-Sicht. Das hat auch voll Bock gemacht. Und danach hat sich dann irgendwie leider der Franchise-Verband entschieden, diese Fuck-Up-Night nicht mehr zu machen. Nein. Weil ich finde auch, dass man aus Fuck-Ups so viel Positives rausziehen kann. Und auch da ist ja schön, weil da machen sich ja auch Leute ehrlich. Da waren ja auch noch andere, waren ja nicht nur wir, da waren ja auch noch andere
Franchise-Geber. Ja, es sind halt einfach praktisch, also Stories aus der Praxis. Und natürlich im Franchising, man erzählt ja auch viele Best Practices, aber das ist ja auch, kommt ja auch oft warum Best Practice, weil man irgendein Problem halt super gelöst hat, ja.
Absolut, ja.
Und das finde ich eben auch das Tolle, dass man im Franchising dieselben Themen einfach hat. Das höre ich auch immer wieder, auch auf unseren Seminaren, die wir halten, offene Seminare für Partnergewinnung, für Franchise, Partnermanager, auch also für erfolgreiches Partnermanagement. Und bei dem offenen Seminar ist auch, ist Wahnsinn, und wir haben alle dieselben Themen im Partnermanagement oder in der Expansion, und das ist eben das Tolle, ja. Und gleichzeitig befruchtet sich so, weil man natürlich schon auch ein bisschen was anderes hat, je nachdem welche Branche und so weiter, ja. Also das finde ich toll. Und sag nochmal jetzt, vielleicht beschreib das für all die, die dich noch nicht so persönlich kennen, wie war denn dann dein Weg in die Franchise Welt, also einerseits über Immergrün, wo du eben auch Franchise-Partner warst, erzähl da kurz, wie das entstanden ist.
Ja, der Weg hat vorher angefangen. Der Weg hat vorher angefangen. Also wie gesagt, wir haben Hip-Hop-Partys veranstaltet. Ich wollte dann ursprünglich, das war wahrscheinlich auch schon, wenn man jetzt wieder zurückblickt, ich als Kind am Strand, Sehnsucht aufs Meer guckend, ich wollte in die Touristik gehen. Mhm. Ich habe auch dann später ein Praktikum im Reisebüro gemacht. Ich wollte Touristik studieren. Und ich hatte allerdings nur in Anführungsstrichen Abi von 2,7. Und damals konnte man Touristik nur mit dem NC von 1,0 studieren.
Oha. Mhm.
Ja, genau. Und es gab auch nur 3 Unis irgendwie in Deutschland. Und eine Studierendenberatung hatte mir dann gesagt, fang doch an, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, weil irgendwie das Grundstudium gleich sei. Und da kann man über Wartesemester rein und so weiter und so fort. Habe ich gesagt, okay, mache ich, dafür muss ich auch nicht aus Kassel weggehen, kann ich hier bei meinen Homies bleiben, wir können weiter die Partys veranstalten. Ich habe angefangen, Vivi zu studieren und fand es total spannend, weil ich da mit einem Unterrichtsfach Unternehmertum in Kontakt kam. Und das hat mich total gecatcht. Und zeitgleich kam ein guter Freund von mir aus Kanada zurück und hat gesagt, ey Thorsten, ich habe in Kanada eine gastronomische Idee gesehen, das möchte ich nach Deutschland holen. Das war damals so eine vollautomatisierte Chipsmaschine, die im Frontcooking-Bereich von Gastronomien steht, wo man auf der einen Seite die rohen Kartoffeln reinschmeißt und da kann man so zugucken, wie dann am anderen Ende fertig frittierte Kartoffelscheiben rauskommen.
Okay.
Und fand ich total cool, weil ich liebe Pommes, ich liebe Chips. Damals auch noch andere Zeit gewesen, das war dann Anfang 2000 oder so war das. Und dann hatte ich eh schon die Affinität zu Partys organisieren, da haben wir auch schon viel mit Essen gemacht, zu Gastro. Dann hatte ich auf einmal diesen Vivi- und Unternehmertum-Kontext, dann die Idee, und da haben wir gesagt, da stricken wir ein Konzept drum für Deutschland. Und das haben wir dann auch gemacht, indem wir das ein bisschen kombiniert haben mit Smoothies, Säften, Salaten und fanden das so cool. Und dann habe ich auf einmal in dieser Vorlesung Unternehmertum, hatten wir so einen Ausschnitt zum Thema Franchise. Und dachte, ja, Franchise, das ist ja spannend. Unsere Idee ist ja total super. Das brauchen wir in ganz Deutschland. Da machen wir direkt ein Franchise-System draus, war so unsere Überlegung. Und dann sind wir auf Standortsuche gegangen, um den Pilotstandort zu machen. gnadenlos gescheitert an Standorten. Wir sind ein Jahr lang durch ganz Deutschland. Ich war zwischenzeitlich, war ich fertig mit dem Studium, habe da noch so ein Exzessit-Projekt, nennt sich das. Das ist so ein von der Uni gefördertes Innovationsprojekt, was ich eigentlich nur gemacht habe, um Kohle zu verdienen, mit irgendwie anderen Studierenden zusammen irgendwo im Innovationsbereich. Ich wollte diese Gastro nach vorne bringen. Und dann endete auch dieses Projekt, wir hatten immer noch keinen Standort. Ich musste irgendwie Kohle verdienen und habe dann eine Annonce gesehen von einem Beratungsunternehmen in Köln namens Initiat. Stefan Aschenbrenner hat Mitarbeiter gesucht. Und dann dachte ich mir, cool, Franchise, wir wollen doch auch Franchise machen. Hole ich mir doch direkt ein bisschen Know-how, verdiene ein bisschen Geld. Wir suchen weiter Standorte, weil wir gerade im Rheinland gesucht haben. Und dann bin ich auf Stefan Aschenbrenner gestoßen und Arndt Halbach, beide sind ja noch in der Franchise-Branche auch aktiv. Und die haben jemanden gesucht, der mit denen zusammen den Finanzierungsbereich für das Unternehmen aufbaut. Weil für alle, die das Unternehmen nicht mehr kennen, die haben vermittelt zwischen Gründungsinteressierten und Franchise-System, waren wie so ein Headhunter, IOE gibt es ja heutzutage noch, die da vermitteln. Und die hatten damals auch schon das Problem, dass das total gut funktioniert hat, aber Initiat hat nur Geld verdient, wenn der Franchise-Vertrag zustande kam, und ganz oft kam der Franchise-Vertrag nicht zustande, weil es an der Finanzierung scheiterte. Und dann hat Stefan Aschenbrenner damals gesagt, das möchte ich selber in der Hand haben, und hat gesagt, wir bieten das zusätzlich als Leistung an. Und ich habe dann mit Arndt Halbach zusammen und Stefan Aschenbrenner für Initiat den ganzen Bereich der Finanzierungsberatung aufgebaut. Und Initiat selber war ja ein Franchise-System, wo dann auch Bettina Momm Franchise-Nehmerin
war. Unsere Synchron-Kollegin auch, die genauso wie du auch als Finanzexpertin zur Verfügung steht, ist übrigens Folge 39 von der Franchise-Jause. Also das ist 2-3 Jahre mindestens her, nachdem wir jetzt bei 140, glaube ich, sind.
Ja, ist auch aber crazy. Aber
auch mal zu Gast,
Ja, mit Bettina Morgen, hatte ich ja gerade gesagt, hatte ich auch heute Morgen schon noch einen Austausch. Wir sind immer noch im sehr, sehr guten, vertrauensvollen Kontakt. Und auf jeden Fall selber ein Franchise-System, und da war ich dann in der Position, dass ich das strategisch mitentwickelt habe, die ganzen Tools, also Excel-Tools, Businesspläne und so weiter mitentwickelt habe. Ich habe die Initiat-Berater ausgebildet, ich war Key-Accounter gegenüber den Franchise-Systemen, und ich habe in Köln selber auch die Finanzierungsberatung gemacht für den Kölner Standort, den damals Karl Heusch hatte. Auch er ist noch im Franchising, er ist beim Studienkreis in der Franchise-Expansion. Genau, und so bin ich in die Franchise-Branche reingekommen, wobei ich erstmal gesagt habe, das ist jetzt nicht mein Ziel, hier zu bleiben. Ich wollte die eigene Gastronomie-Idee umsetzen. Und dann hat quasi ein Fuck-Up, wo wir gerade bei Fuck-Ups waren, dazu geführt, und das ist wieder ein schönes Beispiel, dass aus einem Fuck-Up immer was Positives entstehen kann. Und zwar hatten wir dann einen Standort für unsere Gastronomie-Idee. Wir waren ein Gründerteam, meine damalige Lebensgefährtin, ein Freund von mir, der aus der Hip-Hop-Branche kommt, kreativer Künstler. Meine Lebensgefährtin hatte auch Vivi studiert, und meine Wenigkeit, die eigentlich aus Bankensicht, wenn man jetzt auch schon ein bisschen zum Thema Finanzierung kommt, waren wir ein Horror-Team. Ne, wir waren nicht so dieses klassische heterogen, also sich ergänzende Team, sondern keiner hatte wirklich gastronomische Erfahrung, keiner hatte wirklich Arbeitserfahrung. Wir hatten nahezu kein Geld, keine Sicherheiten. Wir hatten eine Idee, die wir total super fanden, und wir hatten etwas, was es auch immer genau ist, was trotzdem Banken überzeugt hat zu sagen, und das war damals die Sparkasse Düsseldorf, hey, ich sehe, ihr habt überhaupt keine Ahnung eigentlich in diesen Bereich, in den ihr reingehen wollt. Aber das, was ihr mir hier gerade gezeigt habt, erklärt habt, den Businessplan, ich finde das so cool. Ich gebe euch schriftlich, auch wenn alle refinanzierenden Banken, KfW, Bürgschaftsbank, absagen, wir als Sparkasse Düsseldorf unterstützen das. Mhm. Und ich dachte, wow, krass. Und ich habe überall gehört, Finanzierung ist so schwierig. Mhm. Und ich dachte, hä? Ist ja sensationell einfach für uns gewesen.
Ja. Habt ihr das dann auch Argumente von dem Banker gehört, was ihn da so überzeugt hat?
Ich glaube, und das ist das, was ich auch heutzutage immer mehr auch sage, damals habe ich das sehr stark auch auf, ich sag mal, Businesspläne und so weiter zurückgeführt, aber es geht ganz viel über Persönlichkeit. Also das Bankgespräch ist ganz wichtig. Wir hatten sicherlich auch einen guten Businessplan natürlich. Mhm. Aber ich glaube, letztendlich überzeugt hat ihn das Bankgespräch und das Auftreten im Bankgespräch. Mhm. Nur ganz kurz noch, sage ich auf jeden Fall gleich noch was zu. Und dann hatten wir Es gab einen bestimmten Tag, da sollten wir den Mietvertrag unterschreiben und den Kreditvertrag. Und ich war noch in Köln, wollte gerade losfahren nach Düsseldorf. Da hat mich der Makler angerufen und hat gesagt, sorry, Herr Beck, der Vermieter hat sich doch entschieden, die Ladenfläche an wen anders zu geben. Und das war unser Fuck-up. Da war der Standort weg. Und wie gesagt, wir hatten 1,5 Jahre so nach Standorten gesucht.
Ja, irre.
Und dann haben wir gesagt, boah, nee, da haben wir jetzt keinen Bock mehr. Aber für mich ist geblieben, hey, ich kann das mit dieser Finanzierung offensichtlich wirklich irgendwie. Mhm. Und ich wollte nicht im Angestelltenverhältnis bleiben, das ist mir auch klar. Ich habe da mit Stefan gesprochen, wir haben auch einen guten Deal gefunden. Ich habe auch lange Zeit für Initiat freiberuflich weitergearbeitet, bis dann Matthias Menke kam, der dann die Finanziat daraus gemacht hat, lange Zeit auch aktiv war. Und ich habe mich dann 2008 selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, okay, irgendwie scheinbar kann ich irgendwas, was dazu führt, dass auch unter schwierigen Verhältnissen Finanzierungen möglich werden. Und daraus ist ja mein Mission Statement entstanden, dass ich gesagt habe, ich bin der festen Überzeugung, dass gute Geschäftsideen mit einer guten Gründerpersönlichkeit nicht am Zugang zu finanziellen Mitteln scheitern sollten. Und dann habe ich gesagt, 2008, ich starte da jetzt durch in der Selbstständigkeit. Gar nicht so sehr fokussiert auf den Franchise-Part, weil ich gesagt habe, hier, das kann die Finanziat machen. Ich wollte stärker in die Gastronomie rein, weil ich Liebe für gastronomische Projekte habe und gesehen habe, das ist ja auch heute noch so, die haben wirklich zu kämpfen bei Banken. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und bin erstmal nicht in die Gastronomie gegangen. Und das kam dann 3 Jahre später. Da bin ich dann auf Immergrün gestoßen und habe dann noch, weil mich die Liebe zur Gastronomie und das auch selber zu machen nicht losgelassen hat, dann bin ich in die Gastronomie tatsächlich reingegangen als Franchise-Nehmer, wieder mit dem Gründerteam.
Mhm. Sag einen Satz zu Immergrün, weil das ist ein Franchise-System, das, glaube ich, in Österreich noch nicht gibt, in Deutschland wahrscheinlich sehr bekannt ist. Der Name ist auch ein bisschen so Programm. Was bietet Immergrün an?
Ja, stark gewandelt, muss man sagen. Beziehungsweise jetzt besinnt man sich auch gerade wieder auf die Wurzeln zurück. Ist eigentlich ein Smoothie- und Saftkonzept. Deswegen auch sehr passend, weil ich sagte, wir hatten unsere Chips-Idee auch mit Smoothies und Säften ergänzt. Smoothie-Saft-Konzept, Wraps und Salate gab es damals. Dann war eine ganze Zeit lang Bowls sehr stark im Vordergrund. Also muss man aber auch Props an Immergrün geben. Die waren wirklich mit die Ersten auf dem Markt, die von Bowls auch gesprochen haben. Bowls, Salat, Wraps, also es switchte so ein bisschen vom Nachtischgetränkeanbieter zum Mittagsversorger. Mhm. Und jetzt sind die Smoothies wieder sehr stark im Kommen. Mhm. Ist auch wie halt das Leben ist, ne? Hoch, yeah. Runter, Rhythmus des Lebens hat Immergrün alles durchgemacht. Da haben Marc Twiehoff, einer der Gründer, und ich ja auf der Fuck Up Night drüber gesprochen, weil da ist Immergrün durch eine harte Krise gegangen. Mhm. Und steht aber jetzt wieder extrem gut da. Also ne, wenn da Franchise-Interessierte sind, die Bock haben auf Gastronomie, Immergrün ist da auf jeden Fall eine gute Empfehlung.
Sehr schön. So, jetzt zur Finanzierung, wirklich zu Tipps und Tricks. Und ich finde das, wo du zuerst schon von deiner persönlichen Story erzählt hast, nämlich, dass ihr es geschafft habt, da ohne viel Konzept, sagen wir jetzt einmal, aber trotzdem einen Banker zu überzeugen, das ist ja schon mal ein großes Kino. Beschreib das mal gern so, was dir auch auffällt in der Franchise-Beratung, bleiben wir jetzt einmal im Franchising. Was sind so Dinge, die vielleicht auch unterschätzt werden, die nicht bedacht werden, die aber bedacht werden sollten? Was ebnet einfach den Weg, leichter Finanzierungen zu lukrieren?
Ja.
Bei Banken, also, bleiben wir mal im Bankenbereich, weil es gibt ja auch, gäbe ja auch andere Möglichkeiten, können wir schauen, ja, ob wir dazu auch noch kommen, ja.
Ja. Also was schon mal ein Riesenunterschied ist, das, was ich gerade beschrieben habe, war 2006, vor 20 Jahren, ne? Also die Zeit hat sich schon extrem gewandelt. Und, nichtsdestotrotz ist die Finanzierung immer noch herausfordernd, aber ich würde mal sagen, das, was damals wichtig war, heute sind andere Dinge wichtig. Mhm. Gerade auch im Franchising, aber auch ganz viele Dinge haben sich nicht verändert. Ich fange erstmal so mit diesen langweiligen Themen an. Ein langweiliges Thema ist für mich aus heutiger Sicht, weil ich so lange mache, ist ein Businessplan. Wir brauchen natürlich einen Businessplan, weil der Businessplan ist die Grundlage, auf den der Banker eine Entscheidung trifft.
Und bitte erzähl mal, weil das ist, glaube ich, auch, also wenn man jetzt 10 Personen fragt, die vielleicht noch nicht so einen Erfahrungsschatz haben, was genau ist ein Businessplan? Was ist ein Businessplan in deinem Sinne, den dann auch ein Banker glücklich macht?
Ja, das definieren wir heutzutage als adressatengerechter Businessplan. Das drückt nämlich genau das aus, was du gerade sagst. Der Businessplan muss den Banker glücklich machen. Das heißt, der Adressat sind oder die Adressaten, weil es sind meistens mehrere in dem Prozess, sind Bankentscheider, Kreditentscheider, Fördermittelentscheider. Der Businessplan muss dort überzeugen. Und dort überzeugen heißt, er muss die Informationsbedürfnisse, die diejenigen haben, befriedigen. Und das wird oft missverstanden, dass man denkt, da muss man jetzt irgendwie Dinge besonders schön darstellen oder man verschweigt irgendwas oder ich sag mal, man lügt oder man flunkert oder so. Darum geht's überhaupt nicht. Es geht darum, dass man sich hineinversetzt in den anderen Part. Was möchte der denn wissen, damit er eine gute Entscheidung treffen kann? Und was auch ganz wichtig ist, welche Knackpunkte hat er denn vermutlich? Und die entkräften wir direkt in dem Businessplan.
Also eine das Art Einwandvorwegnahme.
Genau.
Ich glaube, wenn man sich reinversetzt, ich tue mir da insofern leicht, weil ich habe 15 Jahre in der Bank gearbeitet und bin oft vor so Businessplänen gesessen, aber sich da rein zu versetzen, okay, was interessiert mich als Banker, gerade auch wenn ich weiß, es geht immer um Franchise-System, auch ein Banker und wir alle Menschen wollen Sicherheit. Du hast es erst auch schon gesagt. Ja. Was gibt jetzt einem Banker Sicherheit? Zum Beispiel, wenn ich weiß, in diesem Franchise-System wird Benchmarking Controlling sehr ausführlich betrieben. Ist jetzt eins ein Punkt, ne?
Ja.
Und das sind das, diese Themen und auch noch andere, da nenn gern Beispiele, die ihr da verstärkt heraushebt, um so einen adressatgerechten Businessplan zu haben.
Ja. Ja, sehr gerne. Und das hat sich tatsächlich über die Jahre sehr stark verändert, wie enorm wichtig heute wirklich harte Kennzahlen sind. Mhm. Ich saß vor anderthalb Jahren auch mit dem Deutschen Franchise-Verband zusammen in so einem, ja, es war ein Krisenmeeting eigentlich mit verschiedenen Banken. Und da waren die ganzen Bankenverbände vor Ort, Bürgschaftsbanken war vor Ort, Franchise-Verband. Und ich sollte so aus der Praxis kommend berichten. Und da ist mir ein Satz hängen geblieben, weil ich bin so von meinem ganzen Typ her, du hast mich wahrscheinlich auch so kennengelernt, so ich gehe sehr über Spirit und aus Liebe zum Tun, so das ist für mich Unternehmertum. Mhm. Und dann saß da eine Bankerin, ich glaube von den Großbanken, also deutsche Banken und so weiter, von dem Verband, die sagte, ja Herr Beck, das ist schön, das kann ich auch nachvollziehen, nur Spirit können wir nicht bewerten. Mhm. Und da dachte ich, boah. Das hat so richtig, war so ein Schlag in die Magengrube. Aber es hat nochmal verdeutlicht, worum es heute geht. Es geht um bewertbare Informationen. Und bewertbare Informationen, das ist das, was du gerade so ein bisschen angesprochen hast mit Controlling und so weiter, sind runtergebrochen Vergleichszahlen von bestehenden Franchise-Nehmerbetrieben. Mhm. Und das ist schon ein Riesenunterschied zu dem, was wir damals gemacht haben, das war ja unsere eigene Idee. Da gibt's, klar, da kann man Branchenvergleiche und so rausziehen, aber da gibt's erstmal nichts. Beim Franchising, vor allem wenn es ein Franchise-System ist, was mehrere Standorte hat, da weiß ja ein Banker, da muss es Zahlenmaterial geben. Mhm. Und wenn man das heutzutage, aus welchen Gründen auch immer, nicht zur Verfügung stellt, ist das fast schon eine Ablehnung. Weil da wird
anonymisiert, das muss man natürlich dazu sagen, das ist eh logisch, ne?
Aber genau, ja. Anonymisiert. Mhm. Nur wenn das nicht so, also wenn Vergleichszahlen nicht zur Verfügung gestellt wird, geht ein Banker nie davon aus, dass es einen positiven Grund gibt, warum das nicht gemacht wird, sondern man geht immer davon aus, es gibt irgendwie einen negativen Grund. Die Zahlen sind nicht gut, ist dann meistens die einfache Schlussfolgerung. Mhm. Und das, was du auch gesagt hast, auch das ist ganz wichtig, weil natürlich sitze ich hier als Finanzierungsberater und es ist am Ende des Tages auch Vertrieb für mich. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, man kann durch einen Finanzierungsprozess auch alleine durchgehen. Vor allem, wenn man jetzt vielleicht wie du von Banken kommt, man weiß, wie Banker ticken oder vielleicht war man oder ist schon Unternehmer, Unternehmerin, hat das schon öfters gemacht. Nur für viele, die noch nie damit zu tun hatten, die wissen ja gar nicht, wie Banker ticken. Absolut. Die wissen ja gar nicht, was für Fragen hat ein Banker im Kopf, was für Bedenken. Und du hattest das mit dem Sicherheit gesagt. Und das ist ganz entscheidend. Und das erkläre ich mittlerweile auch meinen Kunden und Kundinnen immer sehr stark. Auch in Vorbereitung auf Bankgesprächen, dass man sich immer darauf einstellen sollte. Überlegt euch nur mal, was sind eure Hauptwerte und was sind wohl die Hauptwerte von Menschen, die in Banken arbeiten, auch wertneutral gesagt. Aber jemand, der in der Bank arbeitet, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr hoch den Wert Sicherheit. Und jemand, der sich selbstständig macht, meistens nicht, sondern Selbstverwirklichung, Freiheit oder was auch immer. Mhm. Und das clasht ganz oft, weil wenn man auf Werterebene das beobachtet, da versteht man sich nicht unbedingt. Warum entscheidet der eine jetzt einfach schon, einen Mietvertrag zu unterschreiben? Obwohl die Finanzierung noch gar nicht gesichert ist. Das ist ein echtes Beispiel. Da hat eine Bürgschaft meinem Kunden die unternehmerische Expertise aberkannt, weil der einfach schon einen Mietvertrag unterschrieben hat, obwohl die Finanzierung gar nicht klar war. Oh. Und ich habe dann gesagt, aber er ist halt so committed, ne? Er glaubt da so dran, wenn das jetzt hiermit nicht klappt, dass er einen anderen Weg findet. Einen besseren Unternehmer finden sie nicht. Sie können das wahrscheinlich für sich als dämlich oder naiv oder was auch immer begreifen. Aber für ihn ist es total folgerichtig, weil er weiß, er findet da eine Lösung für. Mhm. Und das muss man da halt einfach immer so ein bisschen berücksichtigen, sowohl in der Vorbereitung aufs Bankgespräch, komme ich aber gleich zu, aber auch beim Businessplan schreiben. Also wie hole ich einen Banker ab? Und ich sage auch immer, und das ist, glaube ich, auch ein Dieter Lange Spruch tatsächlich an der Stelle, man muss die Leute immer da abholen, wo sie stehen. Es geht auch nicht drum.
Es ist ein Perspektivwechsel einfach.
Ja. Den Perspektivwechsel, genau. Ja.
Aber das ist auch
nicht drum, dass wir Banker belehren oder so. Darum geht's ja
genau.
Gar nicht.
Genau, nee. Und das ist letztendlich, ist es auch, du hast es erst gesagt, Vertrieb. Also ich muss mein Franchise-Projekt vor dem Banker verkaufen, dass der mir das Geld gibt, so quasi ein bisschen. Ne? Das heißt, was braucht er, um die Sicherheit zu haben, mir diesen Kredit zu geben, ja. Oder sie.
Ja, also was ganz wichtig ist heutzutage, um es nochmal ganz klar zu sagen, immer dann, wenn es ein etablierteres Franchise-System ist, in dem Sinne, dass es schon mehrere Standorte gibt, brauchen wir die Vergleichszahlen. Und ich würde da immer proaktiv die Vergleichszahlen mit einreichen und nicht erst warten, bis eine Bank sie explizit fordert. Mhm. Und das bedeutet auch, dass die Vergleichszahlen entsprechend schon aufbereitet sind, dass Franchise-Nehmer gebeten wurden, BWAs einzureichen, die dann anonymisiert weitergegeben werden können. Weil was so eine Mindestanforderung ist an Vergleichszahlen sind Umsätze. Sind Umsätze und da bitte immer vergleichen, nicht irgendwie, ich plane jetzt einen neuen Franchise-Nehmer im ersten, zweiten, dritten Jahr und vergleiche das mit Standorten, mit Umsätzen, die im fünften Jahr sind, sondern dann auch entsprechend die Umsätze von denen aus den ersten zwei, drei Jahren. Und am besten mehrere Standorte und auch zeigen, bei uns entwickeln sich nicht alle gleich, sondern ja, wir haben gute Standorte, wir haben auch welche, die ein bisschen schwächer performen.
Und das ist ja realistisch, das ist ja auch immer so, ne? Also ich kann jedes Franchise-System dritteln, vierteln, also sobald ich 10 Partner habe, werden die unterschiedlich erfolgreich sein und dann kann ich sagen, ne? Also das ist,
genau.
Ja, das ist eine Systemlogik, ja.
Das einfach aufzeigen, was auch immer sehr gut ist, ist das Schulungsprogramm darzustellen. Wie schaffe ich es, Menschen in die Ausbildung meines Systems zu bringen? Immer dann wichtig, wenn ich Quereinsteiger habe, weil auch das heutzutage echt ein hartes Thema ist.
Und das ist ja meistens Banken. Sehr oft, ne?
Quereinsteiger. Und wenn ich schon Fälle hatte, und eigentlich jedes Franchise-System hat diese Fälle, wo Franchise-Nehmer nicht so performen, wie man sich das wünscht, wie es der Franchise-Nehmer vielleicht auch selber wünscht, wie unterstütze ich die denn dann? Und kann ich konkrete Fälle zeigen? Wie so eine Fallanalyse, wie so eine Case-Study machen. Das und das ist passiert, die und die Maßnahmen haben dazu geführt. Oder auch, es hat dazu geführt, dass wir uns vom Franchise-Nehmer getrennt haben. Den haben wir aber nicht in die Insolvenz geschickt, sondern wir haben jemanden gefunden, der den Standort übernimmt und so weiter und so fort.
Ja, macht Sinn. Absolut. So Beispiele zu nennen, immer noch mal anonymisiert. Aber macht total Sinn von Seiten eines Bankers. Und meiner Meinung nach ist aber auch für jeden Franchise-Interessent oder dann Franchise-Nehmer ja super wesentlich, da Einblick zu bekommen, weil es ist ja auch nicht so weit entfernt, dass man für seine eigene Franchise-Partnerschaft das interessant findet, ne?
Ja.
Und was sind weitere so, weil du gesagt hast, so eine Art Einwandvorwegnahmen, also was ihr schon an Unterlagen zur Verfügung stellt, bevor das erst angefragt wird?
Ja, also unser Ansatz ist immer, wir sagen, wir stellen der Bank die Unterlagen zur Verfügung, dass er mit diesem Unterlagenpaket eigentlich eine Entscheidung treffen kann. Weil unser Ziel ist auch immer, wir wollen mit jeder Bank, mit dem wir sprechen, wir empfehlen auch immer mehrere Banken anzufragen, aber pro Bank ein Gespräch zu führen. Und dann sollen die sich entscheiden, ja oder nein. Also der Vertriebler immer erstmal. Also für all die, die nicht so versiert sind in Finanzierungsprozessen, bei Geschäftsbanken entscheiden in der Regel immer zwei Abteilungen. Das eine ist der Vertrieb, der Markt nennt man das. Das ist der, mit dem oder die, mit dem man auch ein Bankgespräch führt. Und wenn es da ein Ja gibt, dann wandert der Businessplan weiter in die sogenannte Marktfolge und die entscheiden nur auf Grundlage des Businessplans. Und beide Abteilungen müssen aber Ja sagen. Das ist immer ganz wichtig. Und es kann halt sein, dass der Vertrieb es machen möchte, die Marktfolge aber nicht und die finden dann auch keine Einigung. Deswegen macht es immer Sinn, mit mehreren Banken auch zu sprechen. Wir wollen aber, dass wir mit diesem Vertrieb im besten Falle nur ein Gespräch führen. Und dann nach dem Gespräch committet sich dieser Vertriebsmitarbeiter, die Vertriebsmitarbeiter und sagt, ja, ich kann mir das vorstellen unter diesen und diesen Bedingungen, dafür brauche ich vielleicht noch diese und diese Unterlage. Oder sie sagt halt ganz klar, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann muss man halt entsprechend auch Unterlagen nachreichen. Aber um deine Frage zu beantworten, neben Vergleichszahlen, sämtliche Vertragswerke, die relevant sind im Entwurf, bitte, die müssen nicht unterschrieben sein, sollten bestenfalls, und das sage ich auch als Berater, auch wenn ich gerade gesagt habe, ich kann total verstehen, wenn man als Unternehmer sagt, da bin ich wieder im Rollenverständnis, na, da bin ich Berater, da sage ich, am besten nicht unterschreiben, wenn es jetzt keinen zwingenden Grund dafür gibt. Also im Entwurf beifügen und neben der Tatsache, dass ein Businessplan immer adressatengerecht sein sollte, sagen wir auch immer, er soll individuell sein und systemkonform. Systemkonform bedeutet, er bildet tatsächlich das Geschäftsmodell des jeweiligen Franchise-Systems ab. Dazu gehört halt, dass Franchise-Vertrag beiliegt. Was sind die Erfolgsfaktoren des Franchise-Systems? Was ich schon sagte mit dem Schulungsplan. Wie werden Menschen in die oder auf die Rolle des Franchise-Nehmers vorbereitet? Wie werden die begleitet und so weiter? Das ist systemkonform. Und individuell bedeutet, es ist zugeschnitten auf den jeweiligen Franchise-Nehmer, die jeweilige Franchise-Nehmerin und den jeweiligen Standort. Deswegen ist eine Standortanalyse dabei, Standortexposés, Wettbewerbsvergleiche, lokale Wettbewerbsvergleiche und ein gutes Motivationsschreiben. Und dieses Motivationsschreiben, das ist dann trotzdem noch dieser Spirit, der muss da rauskommen. Also nicht nur einen Lebenslauf beifügen, sondern wirklich ein Motivationsschreiben. Wieso, weshalb, warum möchte ich das machen? Und da würde ich immer drauf eingehen, was ist überhaupt die Grundüberlegung, mich selbstständig zu machen? Unabhängig Franchise, nicht Franchise. Warum möchte ich wirklich selbstständig sein? Da kann man mit Werten argumentieren, was auch immer. Dann, warum soll es Franchise sein? Warum dieses Franchise-System? Was war der Weg dahin? Was verspreche ich mir davon? Was sind vielleicht auch meine Schwächen? Wie gehe ich damit um? Also das da coachen war ja, wir natürlich auch.
Ja, und dadurch, dass ich ja bei Mrs. Porti ganz viel Expansion gemacht habe und sich ja mehrere hundert Franchise, also mindestens 400, 500 Franchise Partnergespräche, also Gespräche noch mehr geführt, aber wo dann wirklich die Franchise-Partner draus geworden sind. Und das war für mich auch immer eine sehr wichtige Frage, so aus welchem Grund überlegst du A, dich selbstständig zu machen, B, Franchising und C, vielleicht mit Mrs. Porti. Und ich persönlich, mich hat schon, und das hat sich dann auch gezeigt, so in der letztendlichen Ausführung, wenn es so eine Hinzu-Motivation war, also hin zu etwas Neuem, zu diesem Spirit, ja, mich endlich selbstständig zu machen und da was aufbauen und so weiter, anstatt, Ja, also ich halte es jetzt bei mir in der Firma nicht mehr aus, und mein Chef ist so furchtbar und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass Banker sowas ähnlich dann sehen und bewerten, ne?
Ja, genau, dieses Weg von, ne? Eher
Dass es
nicht.
weniger Tiefe dann hat oder Grund zu sagen, ja, das ist der Geeignete, also in diese nach vorne Ausrichtung, ja, zu
Ja,
gehen.
das gilt immer so ein bisschen so als Notgründung, ne?
Ja.
So, ich habe irgendwie keine Alternative, da mache ich mich halt selbstständig. Ich muss auch nicht immer so sein. Aber klar, von der Formulierung her sollte schon so sein, dass es ne, hinzu oder aus
Ja.
Liebe und nicht für Liebe.
Du und sag, also gerade auch bei Mrs. Borte haben wir damals es sehr intensiv betrieben. Also die Kollegin von mir damals, die Tina Kuritke, ganz tolle Kollegin, die sich jetzt auch interessanterweise selbstständig gemacht hat, so im Nachfolgebereich, auch ganz wichtiges Thema, sich da auch begleiten und beraten zu lassen. Aber sie hat damals eben viele Businesspläne gemacht mit Franchise-Partnern und hat auch ganz engen Kontakt zu vielen Banken gehabt, weil auch die Systeme, und das glaube ich, können wirklich die Franchise-Geber teilweise noch mehr machen, dass sie wirklich zu einigen Banken gehen und sich als System vorstellen und auch vorstellen, warum Franchise etc. Wie siehst du das?
Ja, teile ich. Ich will nur noch einmal kurz abschließen zu den Unterlagen.
Ja, gern.
Neben dem Motivationsschreiben auf jeden Fall noch direkt alle persönlichen Unterlagen beifügen, die eine Bank haben möchte. Lebenslauf braucht jede Bank. Auch hier bitte ausführliche Lebensläufe. Nicht einfach nur in dem Jahr habe ich bei diesem Firma gearbeitet, sondern in welcher Position habe ich gearbeitet? Hatte ich vielleicht Führungsverantwortung, hatte ich Budgetverantwortung und so weiter. Also alles, was zielführend für die neue Tätigkeit ist. Und dann kommen dazu Gehaltsbescheinigungen, Einkommensteuerbescheide und Erklärungen und eine Selbstauskunft. Die kann man sich bei den meisten Banken schon von der Internetseite runterziehen. Wie gesagt, damit das Paket direkt rund ist und der Banker vor Ort direkt 100% Einblick bekommt oder zumindest 99% Einblick.
Darf
Genau,
ich
also
da auch,
bis
ich sage auch, weil bevor wir jetzt zur Franchise-Geber-Seite kommen, wo zuerst schon die Frage hingehend war, vieles davon kann ja eben auch der Franchise-Geber idealerweise ja fix fertig zur Verfügung stellen oder soll er oder
Absolut.
muss er, ne?
Absolut, absolut, ja. Also er könnte ja auch einfach eine Checkliste zur Verfügung stellen. Also Franchise-Geber, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir eine Kooperation haben, die haben im Regelfall auch unsere Checkliste und schicken schon im ganz frühen Stadium ihren Franchise-Nehmer diese Checkliste. Weil für mich ist das auch völlig okay, wenn einer sagt, ich versuche es dann alleine, ist doch trotzdem allen geholfen, wenn sie diese Checkliste haben. Aber das ist ja jetzt kein Geheim, warum sollte ich das zurückhalten und sage, nur wenn die mit uns zusammenarbeiten, kriegen sie die Checkliste.
Absolut, ja.
Von
Also
daher
wir haben
kann.
auch, wir sprechen von einer Bankenmappe und haben auch für diese Bankenmappe jetzt in der Franchise-Beratung die
Ja.
Empfehlung, was da alles dazugefügt werden soll. Aber trotzdem ist auch dann noch einmal ein Unterschied, wie umfangreich genau ist das und wird das gemacht? Ne? Auch wieder, wie liebevoll, sage ich jetzt nochmal, ja. Also gebe ich da zwei, drei Zetteln, sage ich jetzt mal rein, oder ist das halt doch ausführlich und gut alles belegt, ja.
Ja, genau. Und deine Frage zielte ja ab, was Franchise-Geber im Vorfeld auf jeden Fall noch machen können. Du hast ja gesagt, macht es nicht Sinn, dass die schon mit Banken sprechen und so weiter. Also das, was auf jeden Fall Sinn macht, ist, also wenn wir jetzt bei Franchise-Systemen sind, wo wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Bürgschaftsbanken benötigen, also Bürgschaftsbanken stellen kein Geld zur Verfügung, sondern verbürgen sich für Darlehen, die Dritte geben. Ne, egal, ob die Geschäftsbank selber Darlehen zur Verfügung stellt oder eine KfW. KVG ist ja die ist hier der
In
Nahverkehr in
Österreich
Kassel.
auch beispielsweise die AWS, glaube ich, ist es. Also es gibt es dasselbe parallel auch in Österreich. Also
Ja.
die, ja.
Genau, die Geld zur Verfügung stellen,
Genau.
aber jetzt keine Haftungsfreistellung, die wir im Programm haben. Da kann die Bürgschaftsbank ins Spiel kommen und diese Darlehen besichern. In Deutschland ist es so, dort sind die hier auf Bundeslandebene angesiedelt. Also jedes Bundesland selber hat eine eigene Bürgschaftsbank. Und da macht es total Sinn, dass Franchise-Geber dort vorstellig werden und ihr System vorstellen. Also das funktioniert sehr gut. Der Deutsche Franchise-Verband macht ja auch sehr viel dafür, hat eine Kooperation mit dem Verband der Deutschen Bürgschaftsbanken. Da gibt es auch Möglichkeiten, das mit dem Deutschen Franchise-Verband zusammen zu machen, wenn man Mitglied ist im Deutschen Franchise-Verband.
Auch parallel Österreich, genau, gibt es das genauso, ja. Und als Mitglied, wie du sagst, beim Verband. Ja.
Die Mitgliedschaft macht aus Finanzierungssicht auch total Sinn. Wahrscheinlich auch aus anderen Perspektiven, aber ich spreche jetzt mal aus Finanzierungssicht, macht es total Sinn, weil viele Banken achten tatsächlich schon darauf, ob man als Franchise-System Vollmitglied ist im Deutschen Franchise-Verband oder nicht, weil dann gibt es diesen Systemcheck. Eine Bank weiß, der Franchise-Vertrag ist geprüft und entspricht dem Ehrenkodex des Deutschen Franchise-Verbandes. Also dieses Gütesiegel deutscher Franchise oder Vollmitgliedschaft im deutschen Franchise-Verband.
Genau, Qualitätssiegel einfach. Ist auch wieder
Sicherheit. Ist schon eine Wertigkeit, ja.
Genau.
Ist schon eine Wertigkeit. Nichtsdestotrotz würde ich auf jeden Fall trotzdem mich bei den Bürgschaftsbanken vorstellen. Ob ich jetzt anfange, mich bei allen Banken vorzustellen, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Das ist ja auch etwas, warum es für Franchise-Geber ja auch sinnvoll sein kann, mit Beratern zusammenzuarbeiten, die in ganz Deutschland aktiv sind. Mhm. Weil wir als Berater, wir haben natürlich eine intrinsische Motivation, in verschiedenen Städten gute Bankkontakte zu haben, weil wir für mehrere Franchise-Systeme arbeiten. Mhm. Wir haben ganz viele Schnittstellen mit den Banken. Mhm. Für einen Franchise-Geber, der vielleicht pro Stadt vielleicht mal maximal 2-3 Franchise-Nehmer hat, macht es eigentlich keinen Sinn, so viel Zeit in diesen Aufbau dieses Bankkontaktes reinzustecken.
Ja.
Deswegen Bürgschaftsbank-Ebene auf jeden Fall ja. KfW, wenn sich's zulässt, das ist immer so ein bisschen schwierig, würde auch Sinn machen. Aber bei einzelnen Banken, Geschäftsbanken vor Ort jetzt vielleicht nicht. Das ist ja das, was typischerweise Berater, da gibt es ja auch andere Berater im Markt, außer uns jetzt, die Franchise-Nehmer begleiten. Das ist ja etwas ganz Wichtiges, was wir noch mitbringen, ist ein Bankennetzwerk.
Ja, richtig.
Und auch da ist es wichtig zu wissen, was noch so ein ganz wichtiges Learning ist. Finanzierung ist immer People-Business. Man kann nie sagen, eine Sparkasse ist immer besser als eine Volksbank oder besser als eine Commerzbank oder eine Commerzbank ist immer warum auch immer. Es hängt immer sehr stark ab von der Person, auf die man trifft. Und das heißt, wenn wir wissen, wir gehen, zu Köln, zu Markus Marx, der legt einen hohen Fokus auf die und die Unterlagen, dann können wir das punktgenau nochmal aufbereiten. Und auch die Menschen, die wir begleiten, punktgenau auf die Gespräche vorbereiten. Mhm. Weil ich hatte ja schon gesagt, neben diesem für mich mittlerweile langweiligen Thema Businessplan und was uns damals ausgezeichnet hat, sind diese Bankgespräche. Und die Bankgespräche sind trotzdem noch extrem wichtig, um den Vertriebler zu überzeugen. Und wir brauchen beides heute. Ne? Die Marktfolge, was ich schon beschrieben hatte, die sich nur den Businessplan anguckt, die braucht vor allem diese Hard Facts. Die braucht diese Vergleichszahlen und so weiter und so fort. Den Vertriebler vor Ort, den überzeugen wir noch mit Spirit, weil der muss an den Kunden, an die Kundin glauben, weil die arbeiten ja dann auch bestenfalls zusammen, wenn eine Finanzierung zustande kommt und dann arbeitet man ja 3, 4, 5 Jahre je nach Bank zusammen und da sind die Bankgespräche so wichtig. Und das ist ja ein zweiter Part, den wir als Dienstleistung machen, ist Menschen auf Bankgespräche vorzubereiten. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist auch sehr wesentlich. Ich glaube, das habe ich auch öfters erlebt. Das macht ja üblicherweise ein Franchise-Partner, der in vielen Fällen Existenzgründer ist. Er hat bis dahin noch gar nie gemacht, es sei denn, er hat irgendwie mal einen Wohnungskredit oder irgendwas gebraucht.
Ja.
Also es ist ja meistens das erste Mal. Und insofern davon dieser enormen Expertise und damit ja auch wieder Sicherheit, sowohl von einem Franchise-Partner als auch Franchise-Geber-Seite zu profitieren, dass man eben mehr oder weniger alles richtig macht und damit eine leichtere und bessere Chance hat, dann wirklich auch das Geld zu bekommen. Das ist es auf alle Fälle wert, meiner Meinung nach, da wirklich mit Experten zusammenzuarbeiten. Also zumal eben sich der Markt ja auch so verändert hat, dass Finanzierungen zu erhalten nicht unbedingt leichter geworden ist, relativ egal in welcher Branche. Also das hören wir im Franchising-Kontext, im Unternehmertum halt auch so oft. Und ich möchte, ohne dass wir jetzt darauf eingehen noch, weil der zeitliche Rahmen auch schon mehr als gesprengt ist, aber es ist so mega spannend. Wir müssen unbedingt eine weitere Folge dann nochmal machen. wo wir uns vielleicht auch ums Thema Förderungen dann näher da austauschen. Das, was ich gern mitgebe, ist, dass es auf alle Fälle wert ist, sich bei Banken, bei der Wirtschaftskammer jetzt und in IHK und so weiter erkundigt nach Förderungen. Die sind auch oft ja regional unterschiedlich, sind teilweise auch branchenabhängig. Teilweise abhängig, ist ein Topf gerade noch voll oder nicht. Jedenfalls, es kristallisiert sich immer wieder heraus, dass es da Möglichkeiten gibt, und da darf man auch oft sehr kreativ sein. Und den Tipp möchte ich unbedingt mitgeben zu dem ganzen Finanzierungsthema, das auch immer wieder zu bedenken.
Ja, absolut. Vor allem, also hier in Deutschland ist es so, für viele ist ja so eine externe Beratung erstmal abschreckend, in Anführungsstrichen, weil es erstmal wieder Geld kostet. In vielen Bundesländern besteht die Möglichkeit, sich Beratungskosten bezuschussen zu lassen. Also immer wenn ihr mit Beratern sprecht, sprecht die Berater wirklich drauf an, gibt es hier Möglichkeiten der Bezuschussung. Weil es gibt, nicht jeder Berater bietet das gerne an, ist zusätzlicher Aufwand und so weiter und so fort. Wir machen es immer da, wo es möglich ist, bieten wir das mit an. Und ich möchte trotzdem noch einen Satz zum Bankgespräch sagen. Also erstmal kann ich noch einen Tipp geben, das ist Eigenwerbung für den Podcast. Es gibt eine sehr gute Folge zum Thema Vorbereitung aufs Bankgespräch. Ich habe jetzt leider die Nummer nicht im Kopf, ist bei Unternehmer Jam Session.
Das suchen wir raus.
Der Eminem-Effekt im Bankgespräch. Da geht es darum, wie man im Bankgespräch überzeugt. Und ich würde dir dann noch einen Link zu einer zweiten Folge schicken. Da spreche ich mit einem Banker. Was erwartet denn eine Bank, wie ein Kunde, eine Kundin optimalerweise sich präsentiert im Bankgespräch? Das sind auch die beiden Folgen, die schicke ich immer meinen Gründern als Vorbereitung. Und dann mache ich mit denen nochmal ein Gespräch für die Vorbereitung. Aber das kann sich auch jeder gerne anhören. Und was wir noch machen, und das vielleicht auch ein Tipp als an die Franchise-Geber nochmal gerichtet, wenn sie sagen, wir möchten unsere Franchise-Nehmer selber begleiten im Finanzierungsprozess, geht bitte mit zu den Bankgesprächen. Mhm. Das ist so extrem wichtig. Aber jetzt ganz wichtig, ihr geht nicht mit zu den Bankgesprächen, um zu erklären, wie toll dieses Franchise-System ist. Ja, die Kunst ist eher, sich sehr zurückzuhalten. Auch wir als Berater halten uns sehr zurück. Wir greifen ein, wenn wir merken, okay, da ist eine Unsicherheit, ne, dann helfen wir unseren Kunden, Kundin mal wieder auf die Sprünge. Oder wir ergänzen vielleicht Dinge, weil auch das darf man nie vergessen. Wenn man in dem Prozess ist, wo man ist, also man bemüht sich um eine Finanzierung für das Franchise-System, da ist man noch kein Franchise-Nehmer oder keine Franchise-Nehmerin. Banker vergessen das offensichtlich mal, und die stellen teilweise so tiefgehende Fragen, wo man immer sagen muss, aber das kann man zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht beantworten. Mhm. Dann können wir immer sehr gut in die Bresche springen, wenn wir mit dem Franchise-System schon eng zusammenhalten, weil wir das wissen. Oder natürlich der Franchise-Geber selber kann dann in diesen Momenten sehr gut in die Bresche springen. Wir sind dann eher nochmal mit im Boot, wenn es um Finanzierungsdetails geht. Und jetzt kommt aber das, meiner Meinung nach, das Wichtigste. Ich hatte ja schon gesagt, wir gehen immer zu mehreren Banken. Und das müssen wir auch heutzutage so, weil das jetzt keine Angst machen oder so. Finanzierung ist aktuell so herausfordernd, würde ich sagen, wie ich es noch nie erlebt habe in den 20 Jahren. Was erstmal bedeutet, dass wir mit mehreren Banken sprechen müssen, also mit viel mehr Banken als vorher. Und das bedeutet auch, oder was das Gute ist, wir können, wenn wir dabei sind, unseren Kunden, unserer Kundin nach jedem Bankgespräch ein Feedback geben. Was war gut an dem Gespräch, was war nicht so gut? Weil es ist ja wichtig, dass man sich steigert von Gespräch zu Gespräch. Und dieses Feedback kann man eben nur geben, wenn man selber mit vor Ort war und gesehen hat, wie hat sich das denn entwickelt. Und was noch ganz wichtig ist, in dieser Phase sind Franchise-Nehmer oder generell Gründende ja sehr sensibel. Einerseits sind sie euphorisiert, sie brennen für ihre Idee. Man ist aber auch hellhörig für Kritik. Und wenn man jetzt bei 3 Banken war und jeder Banker, jede Bankerin sagt einem, boah, das finde ich nicht gut, also ich möchte das nicht begleiten, dann geht das sehr aufs Selbstvertrauen, man ist sehr verunsichert. Und da ist unser Job dann tatsächlich, oder so verstehen wir es mit, wirklich wieder, ich sag mal, so ein bisschen Händchen halten, aufbauen, dass die Gründe auch mal, ne, in das rechte Licht rücken, warum hat vielleicht die Bank in dem Fall so entschieden, und das spricht jetzt nicht gegen das System, das ist die Einzelmeinung, ne, dass man diese Verunsicherung auffängt. Das ist ganz wichtig, ansonsten ganz kann man wertvoll. Sie auch sehr schnell verlieren. Ne, ja. Ist ja nicht selten, dass gerade so Beziehungen im Finanzierungsprozess abbrechen.
Ja, und weil man eh auch schon ein Stück weit diesen Mut, das sagt ja auch jeder, man braucht den Mut, da in die Selbstständigkeit, ins Franchising zu gehen, ja. Und da ist natürlich, ist eine gewisse Unsicherheit auch da und die wird dann natürlich nochmal gestärkt. Und wenn das dann umgekehrt auch aufgefangen wird von dir in dem Fall als Berater und auch eben auch dieses Feedback, finde ich ganz wesentliche Punkte. Also aus meiner Sicht ähnlich wie jetzt auch wir das natürlich aus der Franchise-Berater-Perspektive sehen, sich auch für den Franchise-Aufbau einfach professionelle Unterstützung zu nehmen, weil es einfach wert ist und weil der Faktor, der Wertfaktor, den wir erzeugen damit und du genauso für den Partner, für das System halt ein riesengroßer ist. Und deswegen, ja, kann ich da nur einladen. Thorsten, es hat, waren tolle, tolle Tipps. Vielen lieben Dank. Ich freue mich ja, auch, gerne. Wenn wir das dann, diese Podcast-Folgen vernetzen bzw. verlinken können. Ganz zum Schluss die eine Frage noch an dich, jetzt wieder ins Persönliche.
Ja.
Welche Haltung begleitet dich so erfolgreich durch dein Leben?
Mhm. Ja. Das ist mein Warum, begleitet mich erfolgreich zu leben. Und mein Warum ist eigentlich das wieder sehr, was du auch schon gesagt hast, zurück in die Kindheit, eine sehr kindliche Antwort, was meine Tochter auch ganz oft zu mir sagt. Wenn ich frage, warum machst du das, ne, kommt zurück, darum.
Ja.
Und ich ergänze es noch aus Freude am Tun. Das ist meine Haltung.
Schön. Vielen lieben Dank. Es hat super Spaß gemacht und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
Dann machen wir das. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Freude am Tun, das ist auch das Motto bei den offenen Seminaren, die wir von Syncon speziell für die Franchise-Wirtschaft anbieten. Da geht es auf der einen Seite entweder um erfolgreiches Partnermanagement, Boost Your Franchise-Partnerinnen zum Erfolg coachen. Es wird ein Leadership-Seminar angeboten, ganz was Spezielles. Das sind Pferde, die Sparring-Partner, und das ermöglicht eine ganz spezielle Entwicklung und Erweiterung der persönlichen Leadership-Fähigkeiten. Und dann unser alljährliches Expansionsseminar, das findet dann 2027 in München statt. Und beim Expansionsseminar geht es darum, die wirklich geeigneten Franchise-Partner, Partnerinnen für das System zu gewinnen. Und all diese Weiterbildungsmaßnahmen sind eine gute Möglichkeit, dein Franchise-System aufs nächste Level zu führen. Weitere Informationen werden in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder bei der Franchise-Jause mit dabei bist. Ein herzliches Servus aus Wien.